Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Wollten Sie nicht schon immer mal wissen, wie viele Parkautomaten in Ihrer Stadt aufgestellt sind, aus welchem Grund Verkehrsschilder in Ihrer Straße abmontiert wurden oder die dienstreisende Verwaltungsbeamtinnen kosten? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datenfreiheit. Mein Name ist Wolfram Banner und Fragen wie diese und noch viele weitere wollen wir in unserer heutigen Podcast-Folge beantworten. Bei mir begrüßen darf ich die Sabine Grulini, stellvertretende Leiterin der Abteilung Informationsfreiheit. Hallo Sabine.
Hallo Bani.
Und unsere Fachreferentin für Informationsfreiheit, Christiane Denne.
Hallo.
Christiane. Ja, kommen wir gleich zur ersten Frage. Erzähl mal, was ist denn die Idee von der Informationsfreiheit?
Also die Idee von der Informationsfreiheit ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Es ist nämlich die Idee, dass Informationen jedermann zugänglich sein sollen. Informationen sind ja ganz, ganz viele vorhanden, qualitativ sehr hochwertige, vor allem bei allen informationspflichtigen Stellen. Das sind alle Behörden hier in Baden-Württemberg. Und die verfügen einfach über einen großen Fundus an sehr guten Informationen und diese gehören den Bürgern. Das ist die Idee von der Informationsfreiheit. Und damit jeder dazu auch Zugang haben kann, kann er einen Antrag stellen und kann diese Informationen einfach erfragen bei seiner Behörde.
Was bedeutet es ganz konkret für die Bürgerinnen und Bürger, der freie Zugang zu Informationen aus Ämtern zu haben? Und was bedeutet es letztendlich auch für die Verwaltung?
Also die Bürgerinnen und Bürger können durch diese Informationen einfach viel besser einschätzen, wie ihre Verwaltungen denn handeln, wie die agieren, auf welchen Grundlagen die Entscheidungen treffen. Das bedeutet sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie mehr Vertrauen haben können in die Verwaltung, aber natürlich auch für die Verwaltung, dass die Bürgerinnen und Bürger ihnen einfach mehr vertrauen, dass ihre Entscheidungen glaubwürdiger sind, dass sie da insgesamt einen besseren Einblick haben.
Habt ihr da vielleicht gleich schon ein paar Beispiele oder ein, zwei Beispiele, was man sich vorstellen kann, was da so angefragt wird?
Genau, man kann zum Beispiel fragen, wie viele Parkautomaten gibt es denn in meiner Stadt? Oder wie viele Parkbügel wurden dann an bestimmten geschützten Bäumen angebracht, damit da nicht mehr hingeparkt wird?
Die Anfragen gibt es wirklich? Wie viele Parkuhren gibt es in der Stadt?
Ja,
wow, ich kann mir gar nicht vorstellen. Ja, ich kann mir eben nicht vorstellen, was da der Grund sein soll.
Ja, das können manche öffentlichen Stellen sich auch nicht vorstellen, aber tatsächlich haben die Bürger Gründe. Und wenn wir mit denen auch in so ein Vermittlungsverfahren eintreten, erzählen die auch zum Teil die Gründe. Die sind auch gut, aber sie müssen es natürlich gegenüber der öffentlichen Stelle einfach nicht erwähnen.
Ich denke auch, das ist der springende Punkt, ne? Man kann letztendlich jede Anfrage stellen. Grundsätzlich, ist das richtig so?
Das ist richtig, man kann grundsätzlich jede Anfrage stellen. Da gibt es aber natürlich, ist dieses Anfragerecht nicht schrankenlos. Es gibt natürlich auch Gründe, warum Anfragen nicht beantwortet werden. Aber grundsätzlich kann jedermann jede Anfrage stellen und kann einfach zum Beispiel auf ein Amt gehen oder eine E-Mail schreiben oder sich auch telefonisch melden und sagen, ich hätte gern dies und diese Information, kann ich die bekommen?
Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wollen bestimmt noch ein paar Beispiele haben. Könnt ihr einfach nochmal so, vielleicht gibt es auch so, wo ihr sagt, das sind so die Top-Anfragen, die kommen wirklich regelmäßig rein. Oder auch ein Beispiel für Anfragen, die nicht beantwortet werden können, beziehungsweise wo ihr sagt, das kann die Gemeinde jetzt beispielsweise gar nicht beantworten oder braucht sie auch nicht beantworten. Ich denke, solche Beispiele wären noch ganz interessant.
Es sind tatsächlich auch oft Anfragen so aus dem Umkreis der öffentlichen Stelle, also Bürgerinnen und Bürger, die in dem Ort wohnen und dann nachfragen.
Zum Beispiel Bauplatzvergabe. Wie lief die Bauplatzvergabe in meiner Kommune? Warum verlief die so und so? Da gibt es natürlich Kindergartenplätze. Ah, ja. Da haben wir auch eigentlich schon ganz nette Erfolge erzielt, indem wir einfach zu der Kommune gesagt haben, das gibt das Punktesystem einfach auf der Homepage bekannt. Dann kann jeder nachvollziehen, nach welchen Kriterien zum Beispiel die Kita-Plätze vergeben wurden. Wir haben aber auch so Sachen wie, dass die Kommune sagt, nee, das ist nur eine interne Handreichung. Also interne Handreichung gibt es einfach nicht mehr, weil es kein Amtsgeheimnis mehr gibt. Und da sagen wir dann auch, das sind Grundlagen, die müssen rausgegeben werden. Ganz spannend sind so Sachen wie Fragen zur Religionszugehörigkeit. Ganz spannend war eine Anfrage, die bleibt mir auch im Gedächtnis, und zwar nach dem Zuchtbuch der Orang-Utans in Europa.
Was?
An den Karlsruher Zoo, ja, weil das dort geführt wird, war auch sehr spannend. Und da ist natürlich auch so, es wird auch vom LIFG abgedeckt. Also wie gesagt, man kann die Anfragen alle stellen und die Stelle muss dann gucken, gibt es einen Ablehnungsgrund und wenn nicht, dann raus damit. Ganz viel sind natürlich, es ist ganz interessant, es sind in dem Bereich, der Bürgerinnen und Bürger am persönlichsten betrifft. Das sind die häufigsten Anfragen. Auch gerade jetzt im Bereich Corona-Fallzahlen hatten wir viele Anfragen oder auch Anfragen. Bauplatzvergabe, das sind schon so Top-Themen, die einfach jeden direkt treffen. Oder warum wurde das Busunternehmen für die Schulbeförderung, zum Beispiel für die Kinder, gewechselt? Also Dinge, die die Bürgerinnen und Bürger einfach auch sehr nahe sind. Und da sind die meisten Anfragen in dem Bereich.
Aktuelles Thema Corona. Wie reagieren da die öffentlichen Stellen? Gibt es da bei euch auch Anfragen?
Ja, es gab doch regelmäßig Anfragen dazu. Und wir haben auch bemerkt, dass die öffentlichen Stellen sehr angespannt waren während der ganzen Corona-Zeit. Und bei dem Corona-Thema ist es einfach auch oft so, dass verschiedene Grundrechte gegeneinander abgewogen werden müssen. Also gerade bei der Veröffentlichung von Corona-Fallzahlen geht es halt einfach auch um persönliche sensible Daten. Und das ist grundsätzlich bei den ganzen Anträgen eine Sache, die die informationspflichtigen Stellen auch prüfen müssen. Also es sind viele Abwägungsentscheidungen drin, weil sie ja nicht natürlich alles veröffentlichen können.
Also Stichwort wäre Gesundheitsdaten.
Gesundheitsdaten, personenbezogene Daten. Klar können auch keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse veröffentlicht werden. Aber das Thema an sich mit Corona macht nochmal deutlich, wie brisant die Anträge zum Teil auch sind. Wir merken das sehr, welches Thema jetzt gerade in der Öffentlichkeit hochkocht und wo die Anfragen dazu gestellt werden. Und so soll es auch sein, weil das Gesetz ist ja auch ein Mittel, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Also das Gesetz soll die Demokratie unterstützen.
Genau, und zu diesen Themen, wenn wir merken, irgendwie die poppen bei uns auf oder sie kommen verstärkt, geben wir auch Handreichungen raus, die wir bei uns auf der Homepage veröffentlichen, in Bezug auf Corona-Fallzahlen zum Beispiel. Ab welcher Größe ist es dann nur noch eine anonyme Größe? Das heißt, wenn ich die Fallzahl sehe, kann ich nicht mehr nachvollziehen, wer ist erkrankt, wer ist nicht erkrankt. Da muss man natürlich dann gucken, wenn in einer kleinen Gemeinde nur 2 Personen erkrankt sind, ist es natürlich sehr schnell bekannt, wer das ist. Und da müssen wir dann sozusagen das andere Grundrecht von der geschützten Person dann auch im Blick haben. Und da geben wir dann aber Hilfestellungen. Also es ist nicht so, dass dann die Kommunen allein gelassen werden, sondern eben über die Handreichungen oder Anfragen bei uns helfen wir da weiter.
Seit 2016 gilt das LIFG in Baden-Württemberg. Ende Februar hat unsere Behörde eine Evaluation des Gesetzes vorgelegt. Was sind denn die zentralen Ergebnisse?
Also wir haben in Baden-Württemberg immer noch relativ viele Schutzgründe und Bereichsausnahmen. Das heißt, es gibt immer noch viele Bereiche, für die das Gesetz einfach nicht anwendbar ist. Das finden wir ein bisschen schade, weil natürlich auch super interessant wäre, wie die Landesbanken agieren oder die Kammern oder auch die Hochschulen im Bereich der Forschung agieren. Das ist im Moment ausgenommen. Das würde uns sehr freuen, wenn das da einfach auch vom Gesetz erfasst werden könnte. Dann ist noch ein Punkt, dass es unterschiedliche Zugänge gibt. Also, und das ist für die Bürger sehr schwer zu unterscheiden. Bei Umweltinformationen hat man nochmal rechtlich andere Möglichkeiten wie bei allgemeinen Informationen. Das ist aus unserer Sicht zu kompliziert. Das wäre einfach besser, das in einem Gesetz zu regeln.
Wie hat sich das eigentlich grundsätzlich entwickelt? Warum wird es dann doch gerade hier in Baden-Württemberg immer doch noch irgendwie eingeschränkt?
Naja, die Informationsfreiheit ist keine Erfindung aus Baden-Württemberg. Die kam eigentlich mehr aus der schwedischen Ecke. Schon da gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert das Recht, eben bei der Verwaltung Akten einzusehen. Das Offliegetrecht heißt es dort. Und dann später kam das in dem Freedom of Information Act in die USA, wo es einfach auch schon in der Verfassung festgeschrieben ist. Und dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg erst schwappte das nach Europa rüber. Und ganz interessant zu wissen, das erste Bundesland, das ein Informationsfreiheitsgesetz eingeführt hat, war Brandenburg 1998. Der Bund hat sich noch etwas Zeit gelassen mit 2006 und erst 10 Jahre später hat dann Baden-Württemberg gesagt, wir brauchen das hier auch. Und das ist auch gut so, denn die Bürgerinnen und Bürger haben natürlich einfach viele Möglichkeiten, auch mitzusprechen. Denn die Möglichkeit, wenn ich mich gut informieren kann, wenn ich weiß, wen ich fragen kann, wenn ich Fragen stellen kann, auch Antworten bekomme, kann ich einfach auch gut am demokratischen Prozess teilnehmen, auch außerhalb von Wahlen. Und das halten wir gerade als LFDI, als Vermittlungsbehörde, auch für sehr wichtig und auch für die Verwaltung in Auftrag, die Bürger in die Lage zu versetzen, mitzusprechen, mitzudiskutieren. Und manchmal ist es auch einfach eine Win-Win-Situation, denn dadurch, dass ja die Verwaltung auch zeigt, wir arbeiten gut, wir machen einen guten Job, ist es ja auch so, dass sie dann auch die Rückmeldung von den Bürgern bekommt. Wir sind zufrieden mit unserer Verwaltung, wir finden das gut, was in Baden-Württemberg gemacht wird.
Wie soll sich denn das Gesetz weiterentwickeln, eurer Meinung nach?
Also Baden-Württemberg hat vielleicht ein bisschen spät angefangen, aber will jetzt weiter nach vorne schreiten. Also im Koalitionsvertrag ist schon angedacht, dass sich das Gesetz weiterentwickelt zu einem Transparenzgesetz. Das hätte die tolle Sache, dass die Informationen künftig auch von den informationspflichtigen Stellen proaktiv bereitgestellt werden, am besten in einem Portal. Dann wären die Informationen auch kostenlos. Und es ist natürlich eine total gute Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, dort Informationen ganz einfach zu bekommen.
Gibt es da schon Beispiele, dass da irgendwelche Gemeinden Vorreiter sind, auch also gerade in Baden-Württemberg, die vielleicht von sich aus schon sagen, dass sie Informationen bereitstellen?
Da gibt es viele. Also Baden-Württemberg, da haben wir den Eindruck, dass das wird mitgetragen von den Kommunen, von den Städten. Es gibt beispielsweise die großen Städte hier in Baden-Württemberg, Stuttgart, Freiburg, Mannheim, die sind da schon sehr, Heidelberg auch, sind da schon sehr weit, sind proaktiv. Es gibt auch viele kleinere Kommunen, zum Beispiel Thüringen, die Informationen einfach proaktiv auf die Homepage stellen. Das können Ratsinformationssysteme sein, das können andere Systeme sein, aber dort bleiben die Informationen dann auch lange zugänglich. Und dadurch kann man sich sehr einfach und sehr schnell informieren. Das können banale Informationen sein, wie irgendwelche Öffnungszeiten, aber auch durchaus Protokolle von öffentlichen Kommunalversammlungen zum Beispiel.
Es gibt ja auch schon genügend gerade kleine Gemeinden, die mit der Arbeit sowieso schon nicht hinterherkommen. Wie macht ihr denen klar, dass das einfach wichtig ist oder auch ein Vorteil für Gemeinden, wenn sie sich transparent darstellen im Netz?
Ja, es ist schon tatsächlich was wir auch häufiger hören während den Vermittlungen, dass vielen schlicht die Zeit fehlt. Also es gibt ein paar wenige, die noch irgendwie den Sinn nicht ganz nachvollziehen können, aber oftmals fehlt einfach die Zeit. Aber es ist doch meistens besser, man bietet die Informationen an und stellt die proaktiv ein, wie wenn am Schluss eine Sache hochkocht oder eine Entscheidung am Schluss nicht nachvollziehbar ist.
Ja, ich denke mal, man kann sicherlich auch viele Anfragen schon dadurch vermeiden, indem man eben gerade transparent ist und die Informationen schon bereitstellt. Oder kann zumindest darauf hinweisen. Ne? Wenn man eine Anfrage kommt, muss man sie nicht extra nochmal beantworten. Sagt einfach schon nach im Internet auf der Seite, könnt ihr das alles nachlesen. Gerade Punkt Praxis. Wie stelle ich mir denn den Alltag bei euch vor? Der Abteilung für Informationsfreiheit.
Der Alltag bei uns besteht eigentlich, dass wir sehr viel Umgang haben, sowohl mit Kommunen, Städten, informationspflichtigen Stellen allgemein, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Bei uns kann man anrufen, man kann eine E-Mail schreiben, man kann sagen, man hätte einfach eine Beratung. Wie geht es mit dem Gesetz? Was muss ich da machen? Wo muss ich meinen Antrag hinstellen? Können Sie mich da unterstützen? Oder das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die Möglichkeit, dass wir eine Mediationsstelle sind. Das heißt, jemand hat einen Antrag gestellt, hat zum Beispiel einen Ablehnungsbescheid bekommen und sagt, lieber LFDI, schau doch nochmal drüber, war das richtig so? Sind die Ablehnungsgründe rechtlich richtig dargestellt? Und dann schauen wir uns das an, beurteilen das, geben Stellungnahmen, geben Empfehlungen und versuchen dann da einen Ausgleich zu schaffen in dem Bereich.
Und ein weiterer Aspekt unserer Arbeit ist dann, dass wir einfach die Informationsfreiheit weiter publik machen. Leider wissen viele Bürgerinnen und Bürger noch gar nicht von ihren Möglichkeiten. Und da machen wir Schulungen, wir machen auch verschiedenste Veranstaltungen, die jetzt auch zum Teil im Netz übertragen werden. Und wir machen natürlich auch Schulungen für die informationspflichtigen Stellen. Und unser nächstes Großevent steht schon im Raum.
Wir bieten Handreichungen, die auf der Homepage veröffentlicht sind. Da sind auch Musterschreiben oder Musterbescheide mit drauf. Wir haben einen ganz tollen, wie wir finden, Praxisratgeber zum LIFG rausgegeben. Den kann sich jederzeit downloaden. Der wird jetzt auch nochmal mit den neuesten Rechtsprechungsdaten wird dann nochmal abgedatet im Herbst. Und das ist eine gute Sammlung einfach auch, um zu gucken, wo, wenn ich eine Frage habe, nochmal da reinzugucken. Es gibt natürlich auch den Newsletter. Es gibt im Newsletter immer eine Rubrik zur Informationsfreiheit und da findet man auch die aktuellsten Entwicklungen. Ganz interessant auch, die sich rund um die Informationsfreiheit drehen, also nicht nur um das Gesetz selbst, zum Beispiel die Einführung vom Lobbyregister. Hier in Baden-Württemberg wurde das Transparenzregister eingeführt. Solche Sachen, die sind einfach interessant und die stellen wir da dar und bieten als Informationen an.
Es gibt ja bestimmt noch andere Stellen, mit denen ihr auch zusammenarbeitet, oder? Steht ihr da ganz alleine auf weiter Flur?
Also wir arbeiten natürlich jetzt so bundesweit mit den anderen Landesbeauftragten zusammen. Da gibt es auch regelmäßige Treffen auf Arbeitsebene, aber auch von den Landesbeauftragten, einfach um so bundesweit so das Vorgehen abzustimmen. Und dann arbeiten wir tatsächlich aber mit jede Menge anderen Organisationen auch zusammen, die in dem Thema schon weit voranschreiten.
Genau, beispielsweise wir haben auch oft mit Frag den Staat zu tun natürlich, von der Open Knowledge Foundation. Da gibt es auch noch andere, die Transparency Baden-Württemberg zum Beispiel und Mehr Demokratie e.V., die alle sich um das Thema Informationsfreiheit bemühen. Und da gibt es immer wieder mal Austauschtreffen. Wir haben tatsächlich eine schöne Veranstaltung gehabt, auch vom Herrn Dr. Brink mit dem NABU-Vorsitzenden, Herrn Dr. Enzle. Und da tauscht man sich aus. Man profitiert auch von den Erfahrungen der anderen. Denn natürlich auf lange Sicht ist es wünschenswert, dass auch in Baden-Württemberg das LIFG und das Umweltverwaltungsgesetz irgendwann mal gemeinsam eben auch beraten werden dürfen, einfach weil viele Schnittmengen vorliegen.
Frag den Staat ist ja wohl sicherlich eine recht bekannte Plattform. Wie kann ich mir vorstellen, wie gehen die Anfragen da bei euch ein? Also ich tippe das ein bei Frag den Staat oder schreibe ich erst den LFDI an oder wie läuft denn das eigentlich dann letztendlich ab? Wie kommt die Frage zu euch?
Die Frage kommt erstmal gar nicht zu uns, sondern wir kommen erst ins Spiel, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wir kommen in der Regel immer als Vermittlungsbehörde dann ins Spiel. Und dann gibt es dort einfach eben die Möglichkeit, uns anzurufen. Ich glaube, das erfolgt sogar auch automatisch. Und dann bekommen wir die Unterlagen zugeschickt und gehen dann wieder auf den Antragstellenden und meistens dann auch auf die informationspflichtige Stelle dann zu.
Und Frag den Staat ist ja ein Transparenzportal, das von gemeinnützigen Organisationen getragen wird und eigentlich keine staatliche Einrichtung ist. Das gibt es bisher bundesweit noch gar nicht. Wäre natürlich auch wünschenswert, aber bisher ist es nicht vorhanden. Es gibt eigentlich bisher nur 4 Transparenzportale, nämlich in denjenigen Ländern, das ist Hamburg, Bremen, Thüringen und Rheinland-Pfalz, die ein Transparenzgesetz haben und die haben dann auch Transparenzportale eingeführt. Aber die Open Knowledge Foundation hauptsächlich finanziert Frag den Staat und über dieses Portal kann man Anfragen stellen. Da muss man sich als Einzelperson dort melden, man muss sich registrieren, damit einfach sichergestellt wird, dass kein Bot dahinter steckt. Und dann kann man über das Portal, aber auch über seine normale E-Mail-Adresse, kann man dann die Anfragen stellen. Die wichtigsten Stellen hat Frag den Staat schon mit den E-Mail-Adressen hinterlegt, sodass man sich dann dort auch durchsuchen kann, zum Beispiel für uns. Wenn eine Anfrage an den LFDI Baden-Württemberg geht, dann ist dort schon hinterlegt poststelle@lfdi.bwl.de und dann kann man die Anfrage einfach stellen und die kommt dann bei uns an.
Und ansonsten der ganz klassische Weg ist dann wahrscheinlich, ich schreibe beispielsweise eine Gemeinde an, habe eine Frage und das schreiben die mir zurück, das werden sie nicht beantworten oder das kostet sehr viel Geld. Und dann kann ich mich an euch wenden, helft mir mal bei der Anfrage, stimmt das, was die Gemeinde da schreibt?
So ist es dann. Wir gucken uns dann an, was war die Anfrage, liegt die im Bereich des Gesetzes, muss die informationspflichtige Stelle, also die Gemeinde, einfach antworten, wie viele Parkautomaten sie hat. Kann natürlich sein, die Information liegt gar nicht vor. Informationen, die nicht vorliegen, können natürlich auch nicht herausgegeben werden, müssen vom Gesetz deswegen auch nicht herausgegeben werden. Dann wäre es okay, wenn die Kommune sagt, nö, haben wir nicht, können wir nicht rausgeben. Und dann gucken wir natürlich auch, wenn Kosten anfallen, denn das ist so ein Pferdefuß beim LIFG, dass das Ganze nicht kostenfrei ist. Und von daher, wenn dann Kosten anfallen, dann prüfen wir natürlich auch überschlägig, ob diese Kosten im Rahmen, der vom Gesetz vorgegeben wird, in dem Bereich liegt.
Muss ich jetzt bei jeder Anfrage Angst haben, dass ich einen Haufen Geld für meine Anfrage zahlen muss? Oder wie läuft es überhaupt ab? Ich stelle erstmal die Anfrage und dann kann es mir passieren, dass die Gemeinde sagt, das kostet dich aber 200 Euro, weil das ein großer Aufwand ist.
Ja genau, das kann schon passieren. Also das Gesetz sieht keine Kostenfreiheit vor. Das heißt, es kann sogar sein, wenn es unter 200 Euro ist, dass dann einfach der Kostenbescheid, dass die Information erteilt wird, aber auch, dass dann der Kostenbescheid einfach zugesandt wird. Und da gibt es dann teilweise schon Überraschungen. Deswegen empfehlen wir auch immer, in den Antrag mit reinzuschreiben, sollten Kosten sein, teilen Sie mir bitte vorab mit, in welcher Höhe. Einfach, dass man sich darauf einstellen kann, denn auch 200 Euro können viel Geld sein. Und es ist so, dass es tatsächlich bei den Kommunen, Kommunalverbänden keine Obergrenze gibt. Das heißt, es wird nach der jeweiligen Satzung der Kommune oder des Kommunalverbands werden die Kosten erhoben. Wir wünschen uns natürlich da sehr viel Großzügigkeit. Wir wünschen uns, dass möglichst kostenfrei geantwortet wird. Und das ist auch der Fall, wenn es eine sehr einfache Anfrage ist, die schnell beantwortet werden kann, dann ist es oft so, dass einfach schnell die Antwort gegeben wird. Und wir machen dafür auch Werbung, möglichst kostenfrei zu antworten. Aber das Gesetz sieht die Kostenerhebung ausdrücklich vor.
Also wichtig wirklich, dass ich in meinem Antrag festhalte, falls Kosten entstehen, teilt mir diese bitte vorher mit.
Den einzigen Kostendeckel gibt es für die Ministerien und obersten Landesbehörden. Seit 01.01.2019 gibt es die Mantelverordnung der Gebühren. Und da ist vorgesehen, dass kein Antrag höher sein darf als 500 Euro.
Und dass einfache Anfragen kostenfrei sein müssen.
Ich denke, das war nochmal ein wichtiger Hinweis.
Und es liegt natürlich auch immer im Ermessen der Behörde. Die Behörde muss nicht erheben. Sie kann dann nach Kostensatzung. Aber wir hoffen, dass viele mitmachen bei der Informationsfreiheit und darauf verzichten.
Was ist denn als nächstes geplant bei euch? Gibt es irgendwelche Veranstaltungen?
Also wir werden im Oktober unsere IFG-Days wieder abhalten können. Das haben wir schon vor 2 Jahren mal gemacht und jetzt können wir endlich wieder loslegen. Das werden 2 Tage sein, bei denen es einfach um die Informationsfreiheit geht, mit vielen Fachvorträgen, aber auch mit ein bisschen Politik und vielleicht auch noch ein bisschen was Nettem Kulturellen drumherum, bei dem wir uns dann mit den aktuellen Themen der Informationsfreiheit beschäftigen. Da hoffen wir, dass auch sehr bald der Anmelde-Link auf unsere Homepage kommt. Da würden wir uns sehr freuen, wenn wir möglichst viele von den Zuhörern vielleicht da auch live mal begrüßen können, solange das Corona zulässt.
Genau, das wäre am 6. und 7. Oktober hier in Stuttgart, in den neuen Räumlichkeiten des LFDI. Und genau, es ist eine Veranstaltung für jedermann. Das kann man auch sagen. Also es ist keine Fachveranstaltung, das ist bewusst so gehalten. Es war schon die ersten IFG-Days 2019 so, dass das geöffnet wurde. Das Thema Informationsfreiheit geht jeden an und jeder soll mitmachen können. Unser Ziel ist, das möglichst interaktiv zu machen. Das heißt, es wird auf jeden Fall hybrid stattfinden, sowohl in Präsenz, es sei denn, Corona kretscht uns dazwischen. Aber ansonsten werden wir auch online unterwegs sein. Das heißt, auch jemand, der nicht aus Baden-Württemberg kommt oder gerade nicht dabei sein kann, kann über den Livestream teilnehmen, kann Fragen stellen, kann mitdiskutieren, kann seine Meinung sagen. Und wir freuen uns natürlich da auf einen regen Austausch.
Ich kann mich noch gut an die letzte Veranstaltung erinnern. Die war echt super interessant. Viele interessante Vorträge und es gab auch ganz leckere Snacks, kann ich mich erinnern.
Genau, also da wollen wir natürlich nicht, wenn wir natürlich nicht zurückstehen vor den letzten, sondern werden da auch wieder für das leibliche Wohl natürlich sorgen und auch für eine nette Möglichkeit, in einen Austausch zu kommen. Denn tatsächlich weiß man ja, bei solchen Veranstaltungen ist es auch ganz wichtig, die Pausen zu nutzen. Wir werden dann ganz bewusst Pausen einplanen, damit sich die Gäste auch untereinander unterhalten können und da nochmal vielleicht gute Anregungen, coole Ideen mitnehmen.
Ja, und es wird wirklich spannend dieses Mal, einfach weil ja dieses Transparenzgesetz schon im Raum steht. Und sicherlich werden da auch Erkenntnisse, die da mal gewinnt, auch irgendwie den Weg vielleicht in dieses Gesetz reinfinden.
Abschließend nochmal, wo können sich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über diese Themen informieren? Außer auf unserer Homepage vielleicht sogar noch. Oder habt ihr eine Empfehlung für unsere Homepage, wo man euch genau findet dann auch?
Natürlich direkt unter Informationsfreiheit findet man uns immer und auch die neuesten Sachen, die wir gerade machen. Man kann sich rund um das Thema auch über unseren Mastodon-Kanal natürlich informieren. Da sind die aktuellsten Tröts natürlich drauf, denn wir werden jetzt laufend auch tröten. Und man kann natürlich auch, wenn man sagt, man hat eine Fachfrage, kann man natürlich auch nochmal gucken. Ganz zentral ist unser Praxisratgeber, der Newsletter. Das sind so die Möglichkeiten. Oder man schreibt uns eine E-Mail und sagt, okay, ich habe eine gezielte Frage, dann antworten wir auch.
Ja, vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich denke, man kann unsere Bürgerinnen und Bürger nur ermuntern, das rege zu nutzen, dieses Informationsfreiheitsgesetz. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ganz herzlichen Dank. Wir kommen gerne wieder.
Dankeschön.